Sie hören die alternativen Nachrichten vom Tage. Späte Gerechtigkeit oder nächste MeToo-Sau in der Stadt. Belästigungsvorwürfe gegen Trumps obersten Gerichtshofkandidaten. Washington. Wird im Politsumpf der amerikanischen Hauptstadt gerade die nächste MeToo-Sau durchs Dorf getrieben? Vor einiger Zeit schlug US-Präsident Trump dem Senat den Establishment-Konservativen Brett Kavanaugh als Kandidaten für den obersten Gerichtshof vor. Wir berichteten. Die Ernennung erfolgt in den USA jedoch auf Lebenszeit, sodass sich eine einzelne Entscheidung, je nach Charakterstärke des Kandidaten, auf Jahrzehnte auswirken kann. Im Fall einer Annahme von Trumps Personalvorschlag könnte das Links-Rechts-Gleichgewicht zumindest formell für längere Zeit aufgehoben werden. Wie in solchen Fällen üblich, steht zurzeit eine Befragung und Durchleuchtung des Kandidaten durch das zuständige parlamentarische Kontrollgremium an. Und siehe da, plötzlich soll Kavanaugh Anfang der 1980er Jahre im zarten Alter von selbst gerade einmal 17 Jahren auf einer Teenager-Party eine Frau vergewaltigt haben. Also nicht wirklich vergewaltigt, aber belästigt, beziehungsweise soll er versucht haben, sich ihr sexuell anzunähern. Hier kommt es auf die Auslegung und vor allem die Bewertung der Gedächtnisleistung nach fast 40 Jahren an. Als gesichert kann wohl nur gelten, dass er, falls er sich denn zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort aufhielt, schwer betrunken war. Kavanaugh weist auf jeden Fall alle Vorwürfe zurück. Sowohl Art als auch Zeitpunkt der Veröffentlichung lassen jedoch wieder mal aufhorchen. Warum geht die Dame genau dann mit den Vorwürfen an die Öffentlichkeit, nachdem Kavanaugh ausgerechnet als Trump-Kandidat nominiert wurde? Will sie einen solchen Mann nicht in einer derartigen Position sehen? Nur bekleidete er auch unter anderen Präsidenten sehr hohe Posten in Washington, ohne dass von ihr etwas zu hören war. Könnte ihre Mitgliedschaft bei den Demokraten und ihre Ablehnung Trumps doch eine größere Rolle spielen? Nach eigener Aussage soll sie sich zuerst vertraulich an die Abgeordnete Dianne Feinstein gewandt haben. Eine Dame des Establishments, die sich in den letzten Jahren vor allem als radikale Gegnerin des Privatwaffenbesitzes einen Namen gemacht hat. Von dort aus geriet die Story dann über politische Umwege an die Öffentlichkeit. In der Washington Post, dem Hausblatt von Trumps Intimfeind Jeff Bezos, beschloss Christine Blasey Ford, schließlich an die Öffentlichkeit zu gehen. Woher sie den Namen Kavanaugh nach all den Jahren noch so gut ausmachen kann, bleibt erstmal offen. Im Jahr 2012 soll sie in einer Paartherapie zum ersten Mal von dem Zwischenfall berichtet haben, sprach aber damals nur von vier Jungs eines Elite-Gymnasiums. Wie sie überhaupt zu der Party kam, entfällt ihr dann jedoch wieder. Auch der berufliche Werdegang der angeblich renommierten Stanford-Professorin lässt einige Fragen offen. Wer sich auf Wikipedia über sie informieren möchte, stößt auf eine dürftige Liste an Publikationen, an denen sie fast immer im Jahr 2018 als eine von vielen Autoren mitgearbeitet hat. Ein Profil bezüglich ihres wissenschaftlichen Werdegangs auf der Internetseite der Stanford-Universität entfällt ebenso wie ein in solchen Kreisen absolut notwendiges LinkedIn-Profil. Alles in allem also eine sehr fragwürdige Story, die die 8 Milliarden schweren Staatsfunker aktuell mal wieder in bester postfaktischer Manier zum großen Skandal aufblasen. Über die allzu plumpe Referenz auf die längst durch sich selbst entstellte narzisstische MeToo-Bewegung wird zwar verzichtet, aber sie stellt doch schon mal ein schönes Erklärungsmuster dessen bereit, womit man es auch bei den aktuellen Vorwürfen wohl zu tun hat. Denn egal wie die Sache für Kavanaugh am Ende ausgeht, wenn man erstmal mit Dreck beworfen wurde, bleibt am Ende immer etwas hängen. Korea-Annäherung. Gipfeltreffen zwischen den höchsten Volksvertretern. Pyongyang, Seoul. Um die seit den Olympischen Winterspielen dieses Jahres laufende koreanische Wiederannäherung ist es seit dem Treffen von Trump und Kim Jong-un recht still geworden. Gestern fand in der nördlichen Hauptstadt jedoch mal wieder ein Treffen der beiden obersten Repräsentanten des koreanischen Volkes statt. Kim hatte seinen Amtskollegen Moon Jae zum Gipfeltreffen geladen. Nach vorliegenden Informationen verhandelten sie vor allem über die nukleare Abrüstung des Nordens sowie eine Friedenslösung für die beiden offiziell im Krieg befindlichen Staaten. Über konkrete Ergebnisse oder Verträge lagen keine Meldungen vor. Im Wesentlichen könnte es sich um die Fortsetzung eines in den letzten Monaten oft beobachteten Phänomens handeln, nämlich der Reisediplomatie beider koreanischer Staatsoberhäupter untereinander, aber auch zu den verschiedenen Großmächten. Soweit für den unbescholtenen Beobachter erkennbar, scheinen Letztere sich dem potenziellen Kuchen wiederum selbst mit eher vorsichtigen Schritten anzunähern. Die großen Spannungsfelder scheinen sich allerdings in einer Ruhephase zu befinden, was das Schüren staatsnotwendiger Feindbilder zurzeit etwas schwieriger gestaltet. Die Infantilisierung soll weitergehen. EU-Kommissar will noch höhere Alkohol- und Tabaksteuern. Brüssel. Die Abgaben auf Alkohol und Tabak sollten nach dem Willen von EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis am besten noch weiter steigen. Glücklicherweise verfügt er in dieser Frage noch nicht über die Entscheidungshoheit, legte seine Sichtweise der Dinge in einem Weltinterview aber schon mal ausführlich dar. Die, seiner Meinung nach, niedrigen Verbrauchersteuern auf Alkohol und Tabak sollten durch einen EU-einheitlichen Steuersatz ersetzt werden. Die daraus resultierenden Einnahmen sollen als eigene Steuer in den EU-Haushalt fließen. Mit einigen Aussagen lieferte er außerdem einen interessanten Einblick in die von der Realität abgekoppelte Psyche eines Brüsseler Sesselfüllers. Bezüglich der Gesundheit der Bürger gab er beispielsweise folgende Perlen von sich. Vor uns liegen kommerzielle, regulatorische und erzieherische Herausforderungen. Die EU-Freiluftpsychiatrie. Nach Vorstellung des Herrn Kommissars, eine Familie mit 500 Millionen unmündigen Kindern und ein paar besorgten Eltern in Brüssel. Und der kettenrauchende Schluckspecht Jean-Claude Juncker stellt dann das Familienoberhaupt. Weiterführend ergibt sich allerdings noch eine andere Frage, nämlich inwiefern die Einzelstaaten überhaupt ein Interesse an der Gesundheit ihrer Bürger hegen. Wohlgemerkt, nicht mit der Drangsalierung im Namen einer vermeintlichen Gesundheit zu verwechseln. Umso früher sie dahinscheiden, umso mehr entlasten die Bürger nämlich die Rentenkassen. Und der Staat kann das über Jahrzehnte zwangseingezahlte Geld nach eigenem Belieben weiter verschwenden. Jetzt angeblich Satire. Hetzjagdfälscher gehören dem Staatsfunk an. Berlin. Keine wirklich gute Nachricht zum Schluss. Dafür ist die Reichweite dieser Meldung einfach zu eingeschränkt und die möglichen Konsequenzen nehmen sich zu dürftig aus. Vor einigen Tagen versuchten unbekannte Filmemacher in Berlin eine Hetzjagd auf Ausländer direkt vor einem gefälschten AfD-Stand zu inszenieren, wir berichteten. Nun, die Unbekannten können sich dieser Bezeichnung nicht länger erfreuen. Sie gehören zum Konsortium des mit 8 Milliarden Euro Zwangsgebühren gemästeten Staatsfunkapparates. Dessen Untergruppierung, die sich des höchst kreativen Namens Funk rühmen darf, ist für den Auftritt in den Online-Medien, insbesondere auf YouTube, verantwortlich. In dieser Funktion wollte man dann auf dem Höhepunkt der Chemnitz-Debatte das gefälschte Video über die angebliche Neger-Treibjagd abdrehen. Die passende Ausrede hatte man allerdings schnell bei der Hand. Bei dem durch aufmerksame Beobachter zu Fall gebrachten Projekt hätte es sich nur um Satire gehandelt. Weitreichende Konsequenzen deuten sich nicht an. Die Berliner AfD könnte zwar auf jeden Fall juristisch gegen die rechtswidrige Verwendung des Parteilogos vorgehen, die viel wichtigere Frage, ob die Lügen bezüglich Chemnitz mit weiteren Fälschungen untermauert werden sollten, wird aber wohl unter den Tisch fallen. Sie hörten die alternativen Nachrichten vom Tage. Zusammenstellung und Redaktion Jean Modard, am Mikrofon verabschiedet sich Martin Moczarski.